über zwei Personen eigentlich haben. Philemon. Der Philemon-Brief liegt zugrunde. Darf ich mal fragen, wer hat denn gewusst, dass es den Philemon-Brief in der Bibel gibt? Und wer hat ihn schon mal gelesen? Ja, also lohnt sich, dass ich was dazu sage. Wenn jetzt alle hier geschrien hätten, dann hätte ich auch gehen können. Aber der Philemon-Brief ist toll. Er ist nur ganz kurz, er ist so kurz, dass er nicht mal Kapitel hat. Die normalen Bibelbücher haben ja alle Kapitel und Verse. Der Philemon-Brief hat nur Verse. Also man kann ihn bequem mal in 5 Minuten durchlesen. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum steht so ein kurzer Brief in der Bibel? Warum steht überhaupt so ein Brief in der Bibel? Ich meine, es stehen ja mehrere Briefe in der Bibel. Wir kennen die ganzen Paulusbriefe, Römer, Korinther, Epheser und so weiter. Und da ist es noch ein Stück weit nachvollziehbar, weil Paulus ja den Gemeinden etwas zu sagen hat, von dem wir ausgehen, dass auch wir als Gemeinde da heute noch was von lernen können. Bei dem Philemon-Brief ist es anders. Der Philemon-Brief ist ein Privatbrief. Ein Brief, den Paulus an Onesimus schreibt. Mit ein paar Versen. Und trotzdem steht er in der Bibel. Ich behaupte ja immer, es steht nichts in der Bibel, was nicht drinstehen soll. Und deswegen schauen wir uns mal an, was denn das Tolle daran ist. Der Hintergrund für diesen Brief ist ein Problem. Ein großes Problem. Es geht nämlich um Onesimus. Und ich habe schon geschrieben, der Fall Onesimus, also da stimmt was nicht. Onesimus ist ein typischer Sklavenname, der heißt übersetzt der Nützliche, wie praktisch. Und Onesimus hat was gemacht, was kein Sklave machen darf. Er ist weggelaufen. Und darauf stand damals die Todesstrafe. Völlig klar, sonst wäre das ganze System damals zusammengebrochen. Das basierte ja nicht auf Billiglohnarbeit in Billiglohnländern, sondern auf Sklavenarbeit. Onesimus hat also das Schlimmste gemacht, was ein Sklave machen konnte, und hat noch eins draufgesetzt. Wahrscheinlich hat er sogar irgendwas gestohlen. Geld, Sachen. Wir wissen es nicht so genau. Und Paulus schreibt jetzt über diesen Onesimus einen Brief an seinen Besitzer, an den Philemon. Deswegen heißt der Brief auch Philemon. Und er schreibt da unter anderem: Ich bitte dich nun für meinen Sohn, den ich hier im Gefängnis gezeugt habe, das heißt zum Glauben geführt, für Onesimus. Ich schicke ihn hiermit zu dir zurück. Was sage ich dir? Ich schicke dir mein eigenes Herz. Vielleicht ist er ja nur deshalb eine Zeit lang von dir getrennt gewesen, damit du ihn nun für alle Zeiten zurück hast. Und das nicht als Sklaven, sondern als vielmehr als geliebten Bruder. Das ist ja jedenfalls für mich im höchsten Maße. Aber wie viel mehr muss er es dann für dich sein, im täglichen Leben und in der Gemeinde des Herrn? Wenn er dich geschädigt hat oder dir etwas schuldet, dann rechne es mir an. Ich, Paulus, schreibe hier mit eigener Hand, ich werde es dir erstatten. Allein das schon ist völlig unfassbar. Wenn damals jemand einen entlaufenen Sklaven aufgegriffen hat, dann hat man ihn dem Besitzer oder der Obrigkeit übergeben und er ist seiner gerechten Strafe zugeführt worden. Punkt. Meistens oder oft war das dann die Todesstrafe. Aber was macht Paulus hier? Er macht für damalige Zeiten was völlig Unfassbares. Er schickt den Sklaven zu dem Besitzer zurück. Soweit war das noch halbwegs normal. Aber er gibt ihm einen Brief mit und sagt: Hey, nimm ihn bitte wieder bei dir auf. Er ist mein Sohn, er ist mein Bruder. Und wenn er was dir schuldig ist, dann werde ich das begleichen. Paulus erwartet hier von Philemon etwas, was völlig unverschämt ist. Ein Grund, warum es drinsteht. weil es sensationell ist. Aber es geht noch weiter. Ich meine, in der Bibel gibt es viele Dinge, die sensationell sind. Da gibt es viele Sachen, die Gott uns Menschen zumutet, die eigentlich nicht der Norm entsprechen, sage ich mal vorsichtig. Da gibt es auch großartige Taten von großartigen Menschen. Und Philemon ist einer dafür. Ich denke, Paulus hat Philemon gekannt, vielleicht sogar ein bisschen besser. Und er schickt ihn mit dem Brief zurück, weil er weiß, dass er das machen kann. Philemons Vorzüge. Allein der Briefanfang lässt, finde ich, staunen. Ich danke meinem Gott immer, Philemon, wenn ich in meinen Gebeten an dich denke. Wie viele Menschen gibt es bei dir, für die du dankbar bist, wenn du für sie betest? Sind vielleicht nicht so viele. Es zeigt aber, dass Philemon für Paulus viel bedeutet. Dass Philemon, ich sag's mal ein bisschen platt, wirklich ein toller Kerl gewesen sein muss. Und das nicht nur, weil er vielleicht reich oder sympathisch war, sondern er hat besondere Vorzüge. Übrigens bedeutet Philemon im Griechischen der Freundliche, also auch ein sprechender Name. Der Nützliche und der Freundliche. Philemon hat verschiedene Vorzüge. Einer davon ist sein unerschütterlicher Glaube. Denn ich höre von deiner Liebe und von deinem Glauben, dem Glauben an Jesus, den Herrn, und in der Liebe, die du allen Christen erweist. Und ich bitte dich, und meine Bitte an Gott ist, der Glaube, an dem du Anteil hast, möge sich bei dir dahin auswirken, dass du all das Gute erkennst, was unter uns im Blick auf Christus und zu seiner Ehre zu tun ist. Also Paulus lobt den Glauben von Philemon. Nun ist das zunächst nichts Besonderes, oder? Umgekehrt, hast du schon mal jemand für seinen Glauben gelobt? Ich weiß nicht, das ist eigentlich bei uns, ich sag vorsichtig, nicht üblich, oder? Umgekehrt finde ich es schon toll, wenn man Menschen kennt, deren Glauben man bewundert. Und im besten Fall das denen sogar sagt. Also der Glaube von Philemon, der steht im Zentrum. Und das war kein Privatglaube. Es gibt ja diesen Spruch, Glaube ist Privatsache, der ist halb richtig, aber auf der anderen Seite auch falsch. Und bei Philemon ist es so, dass der Glaube sichtbar war. Und zwar auf eine positive Art. Nicht, weil er damit groß rumgetönt hätte, weil er ein Vorzeigegemeindeglied ist, sondern weil der Glaube Auswirkungen auf sein Leben gehabt hat. Wie das? Zum einen in der Liebe. Paulus hebt hier die Liebe von Philemon herum. Und auch hier, ich bin es fast müde, immer wieder zu erwähnen, ich sage sicherheitshalber trotzdem, dass das Wort Liebe im Deutschen ja ein bisschen schwierig ist. Im Griechischen ist es einfacher. Er meint hier natürlich die Nächstenliebe. Also der Glaube von Philemon hat eine konkrete Auswirkung auf die Menschen, die in seinem Umfeld leben. In der Gemeinde, das heißt ja hier, es war mir wirklich eine große Freude und hat mir Mut gemacht, von der Liebe zu hören, die du den Brüdern und Schwestern erweist. Du hast ihren Herzen wohlgetan, lieber Bruder. Und das finde ich wirklich stark. In Philemon wird uns hier jemand vorgestellt, der seiner Umwelt gut tut, seiner menschlichen Umwelt. Und das finde ich vorbildlich. Ich habe mal den Spruch gehört, lass nicht zu, dass es jemand nach der Begegnung mit dir schlechter geht als davor. Oder anders, lass es nicht zu, dass es jemand nicht besser geht. Da gibt es verschiedene Varianten. Wenn ich in mein Leben schaue, ist es leider nicht immer so. Ich kann es nicht beschreiben, aber manchmal habe ich den Verdacht, dass es Menschen danach nicht besser geht. Und wenn du in dein Leben schaust, ist es vielleicht auch so. In Philemon haben wir jemand, dessen Glaube seinen Wesen so verändert hat, dass er die Liebe, die Gott jedem ins Herz schenkt, der dafür offen ist, dass er die an andere Menschen so weitergehen konnte, dass es denen gut getan hat. Das finde ich stark. Das ist für mich voll das Vorbild. Das ist eins der Vorzüge von Philemon, von denen wir lernen können. Dass Glaube nicht eine Kopfsache ist oder nicht eine Privatsache, die nur mich angeht, sondern Glaube hat Wirkung, dass es anderen Menschen danach besser geht. Der ist mal noch nicht mal davon erzählt, dass er berichtet, dass er anderen vom Glauben erzählt hat, sondern einfach, er hat so gelebt, dass es anderen Menschen gut getan hat. Das finde ich unglaublich nacheifernswert. Philemon hat das hier verstanden, was Jesus gesagt hat. Ich gebe euch ein neues Gebot, dass die Menschen euren Glauben daran erkennen sollt, dass ihr euch untereinander lieb habt. Dass ihr wertschätzend miteinander umgeht. Dass ihr euch gegenseitig ermutigt und aufbaut und helft. Wie sehr ist es in unserem Zusammenleben der Fall? Wo ermutigen wir uns gegenseitig? Wo helfen wir uns? Liebe heißt hier vor allem Ermutigung. Ich erinnere mich noch dran, irgendwo in der Schule war es mal, dass die Rallye-Lehrerin gefragt hat, woran erkennt man denn einen Christen? Es war großes Schweigen und ich habe damals gesagt, ja, dass er versucht, die Gebote zu halten. Die Antwort ist nicht grundverkehrt, aber sie sollte nicht als erstes kommen. Sie sollte definitiv nicht als erstes kommen. Weil das würde ja bedeuten, dass Glaube von mir ausgeht. Je mehr ich die Gebote einhalte, desto größer stehe ich im Glauben da. Paulus beschreibt hier an Philemon was anderes. Woran erkennt man einen Christen? An der Liebe, mit der er seinen Glauben lebt. An der Liebe, die er seinen Mitmenschen weitergibt. Das möchte ich mir merken. Einen Christen erkennt man an seinem Glauben und an der Liebe, mit der ihr ihn lebt. Und die Gebote können schon auch ein bisschen mit reinkommen. Jesus sagt selber, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Aber wenn wir genau hinschauen, die ganzen Gebote dienen ja letztendlich der Nächstenliebe. Korrigiere mich, aber die Gebote dienen der Gottesliebe und der Nächstenliebe, dem Doppelgebot, der Liebe. Also auf die Liebe läuft alles raus und Philemon ist da ein Vorbild. Noch ein anderer Aspekt von Philemon ist vorbildlich. Die Mitarbeit. Paulus schreibt es hier an verschiedenen Stellen, Mitarbeiter, mit verschiedenen Worten, Mitstreiter, ja Geschäftspartner. Lass uns das mal genauer anschauen. Mitarbeiter zum Ersten heißt im Griechischen Synergos, also welche, die ihre Energien zusammenlegen und gemeinsam an einem Strang ziehen. Das finde ich ein schönes Bild. Mitarbeiter sind die Menschen, die ihre eigenen Interessen zurückstellen und gemeinsam an der Sache Jesu arbeiten. Gemeinsam ein Ziel verfolgen. Und das hat Paulus in Philemon erkannt. Sie waren beide gepackt von der Liebe Gottes und wollten das weitergeben. Philemon war anscheinend ein wichtiger Gemeindemitarbeiter, der durch seinen Glauben gewirkt hat, vielleicht auch durch seinen Besitz, durch sein Geld, das steht nicht drin, aber das kann man erschließen. Sie haben ihre Energien zusammengeworfen. Und dann steht da noch ein Wort, Mitstreiter. Das hört sich ein bisschen kriegerisch an und tatsächlich steckt da auch im Griechischen das Wort für Heer, für Armee an. Also die ihre Armeen zusammenlegen, ihre Kräfte zusammenlegen. Ich bin immer ein bisschen zwiespältig mit so militärischen Begriffen, aber Glaube ist ja Kampf, heißt's. Der Einsatz für das Gute ist ein Kampf. Der Einsatz für die Liebe ist ein Kampf. Wir haben das interessanterweise in dem Lied gerade gehört, dass wenn wir nach Gottes Geboten leben, wenn wir von Gottes Liebe leben, dann leben wir anders als diese Welt, wo die Stärke zählt, wo das eigene Interesse zählt, wo Macht zählt, Besitz. Und dagegen kämpfen wir, weil Gott die Liebe ist und er möchte, dass wir seine Liebe weitergeben. Und das ist Kampf. Es ist leicht, seine eigenen Interessen zu vertreten. Es ist leicht, seine Macht einzusetzen, wenn man welche hat. Aber es ist schwierig, seine eigenen Interessen um der Liebe willen hinten anzustellen. Das Wohl des anderen im Auge zu haben und nicht zunächst sein eigenes. Mitstreiter. Und dann kommen wir noch zu einem total spannenden Begriff, finde ich. Er nennt Philemon einen Geschäftspartner. Im Griechischen steht da Koinonion. Und wer ein bisschen Griechisch kennt, der weiß, dass Koinonia die Gemeinschaft ist. Also wir sind Koinonia sozusagen, wenn man so will. Die Gemeinschaft in Gott. Und Geschäftspartner ist natürlich ein modernes Wort. Was meint er damit? Er meint damit auch wieder die Mitarbeit. Wir haben dasselbe Ziel, wir haben denselben Arbeitgeber, wenn man das so ausdrücken will, nämlich Jesus. Wir sind beide angestellt oder arbeiten wir ehrenamtlich mit. Jedenfalls arbeiten wir für ihn, wir sind seine Mitarbeiter und deswegen sind wir auch Geschäftspartner. Das kann man daraus schließen, dass Philemon auch ein Geschäftsmann war. Dass er hier Paulus ein Vokabular benutzt, was Philemon versteht. Er hat sicher viele lukrative Geschäfte abgeschlossen, aber Paulus sagt, hey, wir sind auch Geschäftspartner in einer ganz anderen Sache. Wir sind Geschäftspartner für das Reich Gottes. Wir arbeiten zusammen. Unser Projekt ist ein Bauprojekt. Der Bau der Gemeinde Gottes auf dieser Welt. So appelliert Paulus an Philemon. Wir stehen in der Gemeinschaft Jesu. Und dann setzt er noch eins drauf. Die Versöhnungsbereitschaft. Und bisher war das vorbildlich, aber nicht völlig ungewöhnlich. Ich habe es vorhin ja schon angedeutet, aber Paulus fordert jetzt von Philemon etwas, was damals wirklich unverschämt war. Ich schicke dir einen entlaufenen Sklaven zurück. Aber ich bitte dich, dass du ihn nicht bestrafst, wie es üblich wäre, sondern er sagt, nimm ihn auf, als ob ich selber wäre. Und wenn man da den historischen Kontext kennt, dann zieht es einem wirklich den Boden weg. Das ist eine Forderung. Mir ist überhaupt kein Vergleich eingefallen. Es ist jedenfalls wirklich unverschämt. Es ist eine Erwartung, wie gesagt, einen Sklaven zurückzuschicken, das ist schon vorgekommen, wenn er gefunden wurde. Aber dann wurde er halt seiner gerechten Strafe zugeführt. Aber hier ist, nimm ihn an, als ob es ich selber wäre. Paulus wirft sich hier wirklich voll in die Waagschale. Paulus hatte ja nie ein zu kleines Selbstbewusstsein, aber hier lehnt er sich wirklich weit aus dem Fenster. Es wäre Philemons gutes Recht gewesen, den Onesimus zu bestrafen. Und Paulus sagt, hey, ich bin sicher, du wirst sogar noch mehr tun, als ich erbitte. Was sagt uns das über Philemon? Es sagt uns darüber, dass Paulus davon ausgeht, dass Philemon grundsätzlich auch eine große Versöhnungsbereitschaft hat. Gut, wenn wir das wissen, dass er wirklich fest im Glauben stand, dass er die Liebe gelebt hat und dass er mit Paulus gemeinsam ein Ziel, nämlich den Gebau der Gemeinde, vor Augen hatte, dann kann man das schon leichter verstehen. Die Forderung ist ungeheuer. Und das ist ein Vorzug von Philemon, dass er eben versöhnungsbereit war. Philemon, so gehen wir davon aus, verzeiht Onesimus. Paulus geht davon aus, dass er ihn wieder aufnimmt und quasi sogar befördert. Das schreibt er nicht mehr als Sklaven, sondern als Bruder. Wir haben es vorhin gehört von den horizontalen und vertikalen Beziehungen, dass es nicht mehr dieses Machtgefälle gibt. Mit Macht hätte er ihn bestraft und wieder seinen Platz zugewiesen als Sklave. Paulus sagt, hey, in Jesus seid ihr auf einer Ebene. Das heißt ja in der Bibel, da ist nicht mehr Mann noch Frau, nicht Sklave noch Freier, nicht Jude noch Grieche. Vor Jesus sind wir alle gleich. Da fallen die ganzen menschlichen Unterschiede weg. Paulus sagt, nimm ihn an auf einer Ebene als Bruder. Und er sagt, vielleicht kann er dir dann nützlich sein. Nicht mehr als Sklave, sondern als Mitarbeiter. Paulus geht sogar weit und sagt, ich hätte ihn am liebsten selber hier behalten. Aber ich sage jetzt mal böse, es ist dein Sklave, also ich schicke ihn zurück. Nimm ihn doch als Bruder an, als ob ich es selber wäre. An einer anderen Stelle in der Bibel taucht nochmal ein Onesimus auf und es gibt Ausleger, die sagen, dadurch, dass Philemon den Onesimus wieder angenommen hat, ist er ein wertvoller Missionar und Gemeindemitarbeiter geworden. Also Versöhnung setzt Kräfte frei. Nicht nur zwischen den Menschen, sondern auch für die Gemeinde. Eine Gemeinde, in der ungeklärte Beziehungen sind, in der Menschen Groll gegen andere hegen oder auf den Verfehlungen von anderen rumreiten, das sind die Mächte der Liebe gehemmt. Was wäre passiert, wenn Philemon auf seinem Recht bestanden hätte? Der Onesimus wäre wieder ein Sklave, vielleicht wäre er getötet worden, aber er wäre kein Mitarbeiter in Gottes Reich geworden. Und das ist auch ein Aspekt. Durch die Großmut von Philemon, durch die Versöhnungsbereitschaft, werden Kräfte freigesetzt. Dem Onesimus wird nicht nur das Leben geschenkt, sondern es wird ein neues Leben ermöglicht. Das Bild, den Plan, den Gott mit Onesimus hat, der kann zur Entfaltung kommen. Onesimus ist wahrscheinlich im Gefängnis bei Paulus zum Glauben gekommen. Und Paulus schickt ihn im Glauben an Jesus zurück und sagt, hey, ich schicke dir jemand zurück, das ist nicht nur ein entlaufener Sklave, sondern es ist dein Bruder und es ist mit uns ein Mitarbeiter. Versöhnungs- und Vergebungsbereitschaft setzt neue Kräfte frei zum segensreichen Wirken im Reich Gottes. Ich habe ja gesagt, der Philemon-Brief steht nicht zum Spaß oder aus Versehen in der Bibel. Wir haben ihn jetzt ein bisschen kennengelernt und ich glaube, wir sollten uns an ihm ein Vorbild nehmen. Die erste Frage, die mich da beschäftigt, ist unser Glaube wirksam? Wir glauben ja alle irgendwie an Jesus. Setze ich jetzt in dem Rahmen hier mal voraus. Die Frage ist, ist es nur eine persönliche Überzeugung? Ist es eine persönliche Überzeugung, die mich betrifft im Hinblick auf meine Zukunft im Himmel? Oder ist es etwas, was mich so verändert, dass ich Gottes Werkzeug bin, dass ich seine Liebe auch hier weitergebe, dass mein Leben dazu dient, dass es anderen Menschen besser geht? Das finde ich eine ganz starke Herausforderung. Aber ich denke, das ist einer der Gründe, warum der Philemon-Brief hier drin steht in der Bibel. Erkennen andere Menschen an unserem Alltagsleben, dass wir mit Jesus leben? Nicht, weil wir davon erzählen, das ist auch gut und wichtig, sondern weil wir anders sind, weil wir voller Liebe sind, weil wir voller positiven Tatendrang sind, weil wir voller Versöhnungsbereitschaft sind. Leben wir diese Liebe, die Gott uns schenkt? Wie sieht's mit unserer Mitarbeit am Reich Gottes aus? Das ist auf der einen Seite ein ganz schön hoher Anspruch. Gott hätte sein Reich ohne uns viel schneller, effizienter und einfacher bauen können. Wollte aber nicht. Gott möchte uns als Mitarbeiter, auch das können wir lernen, das Verständnis, wir sind Gottes Mitarbeiter. Wir sind unglaublich befördert vom Sklaven zum Mitarbeiter. Wir dürfen mit an Gottes Gemeinde, an Gottes Haus bauen. Sind wir Mitstreiter Gottes, Geschäftspartner Gottes? Auch ein sehr spannendes Bild. Du bist Geschäftspartner Gottes bei seinem Bauprojekt. Und damit meine ich nicht die Bausteine welten, sondern den Bau der Gemeinde. Und wie sieht's aus mit unserer Versöhnungsbereitschaft? Wo haben wir schon mal auf unser Recht verzichtet? Auf unser Recht, Recht zu haben, auf unser Recht, verletzt zu sein, betroffen zu sein, auf unser Recht, nicht nachzugeben? Oder wo haben wir darauf verzichtet und was ist daraus gewachsen? Ich hoffe, du hast vom Philemon-Brief jetzt überhaupt ihn kennengelernt oder ein positives Bild. Wenn du magst, lies ihn gerne heute Nachmittag, heute Abend durch. Das ist absolut machbar. Und, wie ich finde, sehr lehrreich. Ich finde Philemon ein total positives Vorbild. Und mit Vorbildern ist das ja manchmal so eine Sache. Vorbilder können auch erschlagen, wenn man sagt, ja, das ist ja toll, wenn der so toll ist, ich bin's halt nicht. Wenn ich mir das anschaue, wenn ich das durchlese, glaube ich, dass das Philemon nicht aus sich selber war. Ja, mei, der war halt so ein toller Kerl. Sondern ich glaube, dass sein Wesen, sein positives Vorbild aus dem Glauben gewachsen ist. Dass er wirklich Gott anerkannt hat, dass er seine Liebe verstanden hat, sich von seiner Liebe hat füllen lassen und die dann weitergegeben hat. An seine Mitmenschen, an die Gemeinde und nicht zuletzt auch an Onesimus. Wenn du willst, kannst du dir Folgendes mitnehmen. Erstens, unser Glaube in uns wird wirksam, wenn wir erkennen, wie reich wir von Gott beschenkt sind. Zweitens, und wenn wir diese Liebe dann auch weitergeben, sodass andere Menschen ermutigt werden. Und drittens, Versöhnungs- und Vergebungsbereitschaft setzt neue Kräfte frei zum segensreichen Wirken im Reich Gottes. Amen. Wir beten. Jesus, danke, dass wir dein Wort haben, die Bibel, und dass da immer wieder so spannende und unglaubliche Geschichten drin sind. Danke, dass wir Philemon kennenlernen durften und Onesimus. Danke, dass wir sehen können, wie du Menschen verändern kannst. Und wir bitten dich um deinen Heiligen Geist, dass der auch so in uns wirkt. Dass wir einen lebendigen Glauben haben, der dich an erster Stelle liebt und unsere Mitmenschen so wie uns. Wir bitten dich, dass dein Heiliger Geist uns verändert, dass wir zum Wohl unserer Mitmenschen leben. Dass andere merken, dass du in uns lebendig bist. Und wir bitten dich um Kraft für Versöhnungsbereitschaft. Wenn Menschen uns verletzt haben, wenn uns Unrecht geschehen ist, dass wir das aufarbeiten oder vergeben können, Herr. Du kannst das machen. Danke, dass wir das sehen haben dürfen. Wir bitten dich, dass du in unserem Leben wirkst. Amen.